Dankeschön, Uli. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mal wieder von hier vorne. Alles richtig gemacht habt ihr heute, oder? Schon. Ja, auf jeden Fall, ihr seid da. Und letztendlich komme ich immer wieder darauf zurück, dass die Bibel nicht kompliziert ist, Christsein auch nicht kompliziert ist. Wenn es kompliziert ist, dann bist du dran schuld, nicht Christus, nicht die Bibel. Dann bist entweder, wie gesagt, du dran schuld oder andere Christen um dich herum, die es dir kompliziert machen. Christsein letztendlich bedeutet nicht mehr, wie zu Christus zu kommen und mit ihm zu leben, bei ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben, sagt er selber. Das sind die zwei Sachen, die es beinhaltet. Natürlich spricht da das ein oder andere drumherum mit dir rein, in unseren Alltag hinein. Aber in letzter Instanz geht es um die zwei Sachen. Und die Bibel ist auch ganz einfach an vielen, vielen Punkten einfach gestrickt, sage ich mal. Und mal ein wenig hier hochrutschen. Ah, das funktioniert. Genau. Und sie sagt uns, wie wir mit uns umgehen sollen, wie wir mit den anderen Menschen um uns herum umgehen sollen. Sie sagt uns, wie wir Gemeinde leben sollen, wie das ablaufen soll. Und die Gemeinde und die Welt überhaupt wäre ein anderer Ort, wenn wir mehr gehorsam wären, Leute. Wenn wir einfach schlicht versuchen umzusetzen, was wir gehört haben, was ihr letzte Woche im Gottesdienst gehört habt, was ihr heute hört, was ihr davor gehört habt. Es gibt so eine Inflation von Predigten, finde ich auch, oder überhaupt vom Wort Gottes. Alle Woche eine Predigt, dann die ein oder anderen von euch werden unter der Woche auch noch Predigten hören. Und ich finde, es fehlt manchmal die Zeit und die Kraft, das auch umzusetzen, was man da hört. Das auch tatsächlich im Alltag zu integrieren und sich darauf zu fokussieren. Wenn er mal das Neue Testament anschaut, die Briefe anschaut, was da Gott durch die verschiedenen Schreiber hineingelegt hat, dann war es ihm immer ein Anliegen, dass das, was er gesagt hat, da und dort immer wieder gelesen wird, immer wieder wiederholt wird. Und an den und den Ort hingetragen wird, zu der Gemeinde, dass die auch davon profitieren und partizipieren und die Zeit und die Möglichkeit haben, das auch umzusetzen. Und manchmal fehlt es mir an der Zeit, weil ich schon wieder was Neues höre, schon wieder einen neuen Input kriege. Und da müssen wir echt aufpassen, finde ich, dass wir uns nicht hetzen lassen, treiben lassen von all dem, was so auf uns einströmt oder was wir uns reinholen auch. Die Bibel sagt, wir sollen auch aufeinander Acht haben und uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen, uns regelrecht anspornen, Gutes zu tun. Das finde ich auch ganz wichtig. Und dann sagt sie, ist es ganz wichtig, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und er ist heute ein paar tausend Tage näher als da, wo das aufgeschrieben wurde. Und wenn wir den Tag rum haben, sind wir wieder einen Tag näher an dem Tag, an dem Jesus kommt. Und ich bin der Meinung, er könnte jederzeit kommen. Es liegt nicht daran, was wir interpretieren aus dem Wort Gottes heraus. Ich glaube, er hat alle Möglichkeiten, jederzeit zu kommen. Und wir sollten bereit sein, sagt die Bibel. Und dazu ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist wichtig, dass wir aufeinander Acht haben. Es ist wichtig, dass wir versuchen, in Einheit zu leben. Das klang ja heute auch schon an, verschiedentlich. Denn Jesus sagt, da wo wir als die, die zu ihm gehören, in Einheit zusammen sind, dahin befiehlt er, dahin schenkt er oder da hinein in diese Gemeinschaft schenkt er seinen Segen und Leben in der Fülle, Leben in Ewigkeit, sagt uns Psalm 133. So, da schlicht eine mega Verheißung drauf. Wenn wir darauf Acht haben, wie wir miteinander umgehen, wenn wir darauf Acht haben, dass wir versuchen, diese Einheit, wie sie der Heilige Geist nur schenken kann, zu bewahren und alles dafür zu tun, dass die auch tatsächlich gelebt wird. War nur eine kleine Einleitung, die mich während der Lobpreiszeit beschäftigt hat. Letztendlich will ich uns eine Geschichte erzählen, eine sehr bekannte Geschichte. Nicht über eine Mama, aber über einen Papa. Der Papa-Tag kommt ja auch bald, oder? Ich glaube, nächsten Donnerstag ist soweit. Und die Geschichte, die ich euch heute erzähle, ist weit über die Kirche hinaus in der Regel bekannt. Viele kennen da auch den David und kennen den Goliath. Ja, diese Geschichte wird auch außerhalb von Kirche teilweise gespielt und irgendwie benutzt, irgendwie illustriert und ist ja auch eine sehr interessante Geschichte. Aber für uns hat sie auch sehr, sehr viel zu sagen, glaube ich. Wir können sehr viel von David lernen, können lernen aus der Geschichte vom Volk Gottes und können uns da sehr viel mitnehmen. Und wie gesagt, dieser David und dieser Goliath, ich werde diese Geschichte heute noch um eine Person ergänzen und will uns zum Einstieg da mal vorlesen aus 1. Samuel 17. Ein paar Verse, komm gleich hin. Und dann den Rest euch so erzählen. Heute lese ich mal, also hier das aus dem Abvers 4, was da so der Kern war. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gat. Er war über 3 Meter groß. Also das ist schon imposant. Unser Gerhard ist ja auch eine imposante Erscheinung, wenn er sich hinstellt. Ja, aber hier schlägt es nochmal einen knappen Meter drauf. Also der war wirklich, muss eine imposante Erscheinung gewesen sein. Dann wird von ihm erzählt. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen. Alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Also der hatte riesige Hände, wollen sie damit sagen. Ja, alles an ihm war groß. Und alleine die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Also das muss auch ein kräftiger Kerl gewesen sein, weil das Schild war auf jeden Fall so groß oder fast so groß wie der Goliath, damit er sich dahinter verstecken konnte und schützen konnte. Goliath stellte sich dem israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Was machst du eigentlich hier? Was wollt ihr von mir? Habt eh keine Chance gegen mich. Das, und er wollte sie natürlich einschüchtern, und er war auch eine, wie gesagt, einschüchternde Persönlichkeit, denke ich mir. Ja, ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, was gab so viele Freiwillige, oder? Dass sie erst einmal gucken mussten, wen schicken wir jetzt da nach vorne? Leider nicht. Leider nicht, Leute. Als sie das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Große Angst haben sie alle gekriegt. Das Volk Gottes hat große Angst bekommen vor diesem einen großen Menschen. Wie gesagt, die Geschichte von David und Goliath ging ein bisschen früher ja schon los. David war einer von 8 Brüdern, der jüngste von 8 Brüdern. Isai war sein Papa gewesen, sein Vater gewesen. Und er war Schafhirte. Letztendlich war er Schafhirte, so von Beruf würde man sagen. Ja, das war das, was sie ihm zugestanden hatten. Er sollte sich um die Schafe und um die Ziegen kümmern vor seinem Papa. Und ja, er war nicht sehr bekannt. Er war ein guter Musiker auch, das darf man auch wissen. Also er war Lobpreiser, das sehen wir dann in der Nachgeschichte natürlich noch, wenn man die Biografie von ihm liest, dass er da viel dazu beigetragen hat, zu dem Lobpreis, wie wir ihn heute kennen. Da ist David einer, von dem wir da partizipieren und profitieren, auf jeden Fall. Und was auch ganz wichtig ist und was wir sehen müssen, ist, dass das Volk Gottes, hier das alttestamentliche Volk Gottes, schon immer Feinde gehabt hat. Ja, damals hauptsächlich waren das die Völker außen herum, die Philister, die Ammoniter, die Moabiter und viele, viele andere. Aber in letzter Instanz, wenn wir das geistlich anschauen wollen, ihr Lieben, ist der Teufel eine reale Person, eine ganz reale Person. Und die, die auf seiner Seite kämpfen, die Bibel nennt sie Dämonen, gefallene Engel, sind auch reale Personen, geistliche Wesen, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können und trotzdem real. Ja? Und damals wie heute hat das Volk Gottes diesen Feind, der im Verborgenen, meist im Verborgenen, seine Schachzüge macht und damals wie heute dabei ist, das Volk Gottes in Angst und Schrecken zu versetzen, sie zu lähmen, ihnen die Freude zu rauben. Auch das haben wir heute schon gehört. Seine Taktik ist nach wie vor die gleiche. Ja, zu dieser Zeit waren es die Philister wieder mal. Saul war König gewesen zu der Zeit, der erste König. Auch eine bekannte Persönlichkeit, der war ein guter, ein mutiger Krieger, auch ein großgewachsener Mann, wo ihm wird gesagt, er überrachte alle anderen um einen Kopf, zumindest. Ja, und trotzdem, auch aus all dem heraus, aus ihrer Geschichte heraus vom Volk Gottes, bekamen sie oder war es möglich, sie in so einen Zustand zu versetzen, regelrecht in eine Angststarre sie zu versetzen. Ihr müsst ja wissen, die Geschichte, die dieses Volk hatte mit ihrem Gott, ist einmalig. Ist eine einmalige Geschichte. Sie wussten, wer ihr Gott war und was er alles für sie schon gemacht hat. All das wussten sie. Und trotzdem kamen sie in diesen Zustand hinein. Ja? Krieg mit den Philistern war nichts Neues gewesen. Aber hier wieder einmal trafen sie sich, haben sich verabredet zum Krieg regelrecht, so war das oftmals da gewesen, trafen sich in einem großen Tal bei Socha da und rechts und links eine große Talebene, auf der einen Seite des Tals die Philister, auf der anderen Reihe die Israeliten, mehrere tausend Soldaten. Und sie haben da ihr Lager aufgeschlagen und das Ganze lief jetzt schon über 40 Tage so ab, wie ich euch gleich erzählen werde. Jeden Morgen haben die sich mit Kampfgeschrei aufgemacht zu diesem Platz hin und es war durchaus in dieser Zeit, in der Antike mal üblich gewesen, um Verluste zu minimieren, dass das Angebot gab, es kämpft nur einer von euch und von uns. Ja, und so war das da gewesen. Aber das Problem war, dass die Philister eben diesen Goliath hatten. Ja? Und die Bibel auch ganz genau berichtet, was das für ein Typ war und wie der ausgestattet war. Und schleppt man schon allein den Brustpanzer mit 60 Kilo mit dir rum. Ja? Und alles, was er sonst noch dran hatte aus Bronze, das muss ein regelrechter, ja, wie sagt man bei Wrestling, so ein Wrestling-Typ gewesen sein, so ein Bodybuilder, aber halt ein ganz großer, ja. wenn der vor dir steht, beim Gerhard geht es mir ja auch manchmal so, wenn ich vor dem Gerhard stehe, musst du immer ein wenig nach oben gucken. Bei dem musst du nicht nur nach oben gucken, da musst du dich schon verbiegen. Also das war schon ein Gerät gewesen. Und ihr müsst euch das mal, versetzt euch da mal hinein, wenn du dir da gegenüberstehst. Der muss schon von Weitem aufgefallen sein. Und auf einmal geht er da durch die Reihen durch und steht dann ganz vorne. Und dann brüllt er darüber. Ja? Und macht dieses Angebot. Und vergessen war, was ihr Gott alles schon für sie gemacht hat. Sie haben nur auf diesen Goliath geschaut. Und wie angsteinflößend dieser Mann war. Und das war er mit Sicherheit. Das war er mit Sicherheit. Aber damals wie heute arbeitet der Teufel mit Lügen. Ja? Erst hat er eine Wahrheit gesagt. Ich bin ein Philister. Das hat noch gestimmt. Das war richtig. Und dann hat er zu ihnen gesagt, ihr aber seid nur Knechte Sauls. Und das hat nicht gestimmt. Das hat nicht gestimmt. Das war eine Lüge. Ja? Und David kam ja da dazu. Drei seiner Brüder waren ja da in diesem Kriegsgeschehen mit dabei. Drei seiner Brüder waren dabei. Und sein Vater, der Isai, hat schon lange keine SMS mehr gekriegt und keine WhatsApp-Nachricht und keine E-Mail. Und hat gedacht, ich muss mal gucken, wie es meinen Söhnen geht. Ja? So war das damals. Wenn du da was wissen wolltest, dann musst du jemanden wegschicken. Wenn du eine Nachricht schicken wolltest, musste eine Person sich auf den Weg machen. Und er hat den David geschickt. Dahin, in dieses Tal hin und hat gesagt, guck mal, wie es deinen Brüdern geht. Und David kommt dahin, Leute. Am frühen Morgen kommt er dahin. Und die haben sich gerade mit Kriegsgeschrei wieder auf den Platz hingemacht. Und der David lässt das ganze Essen, alles, was er dabei gehabt hat, liegen und geht da mal mit hin. Ja, und hört sich das mal mit an und kriegt das mit, wie dieser Goliath hier sein Angebot macht. Und er ist ganz schockiert. Es wird nirgends berichtet, dass David auch die Hosen voll gehabt hat. Der war empört, was der sich erlaubt, dieser Goliath. Der war überhaupt nicht imponiert, den hat es überhaupt nicht imponiert, dass der 3 Meter groß war und hier mit Schwert und Lanze und Schild hier sich aufgestellt hat. Der hat gehört, was der gesagt hat und wie er seinen Gott verhöhnt hat. Ja, und dann hat er noch mitgekriegt, so von den Gemuschel und Gemauschel der Soldaten außen herum. Mensch, der Saul, der hat ein fettes Angebot gemacht. Der, der sich traut und der diesen Goliath erschlägt, der bekommt sogar seine Tochter zur Frau. Und die Familie muss ab sofort nie mehr Steuern zahlen. Aber es hat auch nicht gereicht, um jemanden hier zu motivieren, sich dem Goliath zu stellen. Hat nicht gereicht. Und dann fragt er, wie ist das mit dem Angebot? Erzähl mal nochmal, was hat der König versprochen? Und als sein großer Bruder, der Älteste, der Eliab, hört, wie der David hier so neugierig nachfragt, wird er richtig böse mit ihm. Und so ungefähr, was willst denn du hier? Ja, du Bimpf. Was machen denn die Schafe und die Ziegen zu Hause? Hast du die einfach allein gelassen oder was ist denn da los? Und David hat gesagt, hey, ich habe doch gar nichts gemacht, habe nur gefragt, was los ist. Und wie das Angebot ist, und er dreht sich rum und fragt nochmal, und die bestätigen ihm das wieder. Und die Soldaten kriegen mit, worauf das beim David rausläuft. Ja? Und sie melden dem König, du, da ist einer, der würde kämpfen. Also wir nicht, aber da ist einer. Der würde das wahrscheinlich machen. Und Saul lässt den David holen. Ja, eigentlich hätte er ihn ja kennen müssen, er war nämlich schon bei ihm mehrfach am Hof und hat Harfe für ihn gespielt. Aber egal, er lässt ihn holen. Und wisst ihr, was David sagt? Und das ist echt hochinteressant, was er zum König sagt. Er sagt zu Saul, hey, dieser unbeschnittene Philister, das geht ja gar nicht. Dass der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich werde gegen ihn kämpfen. Das sagt der Saul. Der David war nicht besonders groß, muss man wissen. Hübscher Kerl, aber nicht besonders groß. Und ganz jung. Und der König sagt, du bist ja fast noch ein Kind. Das geht doch nicht. Wir können dich nicht davor schicken. Und dann erzählt David aus seinen Erfahrungen mit seinem Gott. Er sagt, ich bin Hirte, Schafhirte, Ziegenhirte. Und wenn da ein Bär oder ein Löwe kam, und das kam öfter mal vor und hat sich ein Lamm geschnappt und hat das weggeschleppt, bin ich ihm nachgerannt, habe auf ihn eingeprügelt. Und wenn er dann das Lamm fallen hat gelassen und ist auf mich wütend, wutentbrannt eingestürmt, habe ich ihn bei seinem Bart geschnappt oder am Fell und habe dann mit meinem Stock totgeschlagen. Und so erging's etlichen Bären und Löwen. Könnte man meinen, ein Märchen. War's aber nicht. Das war David. Das hat ihn ausgezeichnet. Er hat gesagt, und der Gott, der mir bei den Löwen und Bären geholfen hat, der hilft mir auch bei diesen unbeschnittenen Philister. Egal, ob der 3 oder 30 Meter groß ist. Das hat den König irgendwie überzeugt oder aus Mangels an Angeboten, ich weiß es nicht. Ja, hat er gesagt, also gut, dann kämpf halt mit ihm. Zieh aber bitte meine Rüstung an. Ja, und so hat er in seinem Brustband herumgemacht und die Schienen und Helm aufgesetzt, hat der König noch selber gemacht. Ja, und der David hat zum Schluss das Schwert rumgeschnallt. Könnt ihr euch vorstellen, so ein großes Schwert, das hat bestimmt beim David auf dem Boden geschliffen. Ja, und er ist ein paar Meter gelaufen und hat gesagt, das geht gar nicht. Hat alles wieder runter, alles wieder abgelegt, hat seine Steinschleuder genommen, seinen Hirtenstock genommen, hat sich aus dem nächsten Bach noch 5 Kieselsteine rausgenommen, in seine Hirtentasche gesteckt, hat gesagt, das reicht, weil ich bin ja mit dem lebendigen Gott unterwegs. Und er ging los. Er ging, die Soldaten waren noch auf diesem Kampfplatz gestanden, ja, und David ging dahin. Und lief durch die Soldaten durch, hat sich nach vorne gestellt und der Goliath war auch schon ein ganzes Stück auf die Israeliten zugekommen. Der hat ihn erst gar nicht gesehen. Der war natürlich klein und der Goliath hat geguckt und auf einmal nimmt er den David wahr und sagt, na schickt er jetzt schon Kinder in den Krieg oder was? Ja? Und dann kriegt er noch mit, dass der überhaupt nicht wie ein Soldat angezogen ist, nur einen Stock dabei hat. Dann hat er gesagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Und dann hat David ihm gesagt, hey, ich brauche keine Rüstung, ich brauche kein Schwert. Ich bin unterwegs und kämpfe gegen dich im Namen des lebendigen Gottes. Und der wird mir heute den Sieg schenken über dich und ich werde dich töten und dein Fleisch den wilden Tieren vorwerfen und den Soldaten außenherum wird es auch so gehen. Goliath war natürlich nicht erfreut über diese Nachricht. Er ist richtig böse geworden und ist losgestürmt. Und David hat jetzt nicht auf dem Absatz kehrt gemacht. Der ist Richtung Goliath gerannt, hat den ersten Kieselstein rausgeholt aus seiner Hirtentasche, in die Schleuder gelegt und im Rennen hat er diesen Stein Richtung Goliath geschleudert. Und stellt euch das mal vor, im Laufen, die waren gute, wer das konnte, können richtig gut mit den Dingen umgehen. Aber der Goliath auch im Rennen mit seinem Schildträger vorneweg, Helm auf, haben wir gehört. Da war ein kleines Stückchen hier vorne von der Stirn frei. Und das hat er mit dem Stein getroffen. Und ich sage euch, wenn da nicht Gott im Spiel war, wo dann? Oder? Wenn da nicht Gott schon den Stein gelenkt hat, wer dann? Ja? Und die Bibel berichtet uns ganz genau, der Stein drang tief in den Schädel von Goliath, der fiel kopfüber nach vorne hin. Schwert hatte er keins. Der David, dann rannte er hin, nahm das große Schwert vom Goliath und schlug ihm den Kopf ab. Und als die Soldaten der Philister gesehen haben, dass ihr stärkster Mann tot war, was ist passiert? Die haben alle die Hosen voll bekommen. Es hat an diesem Mann gehangen. An diesen Riesen hat ihr ganzer Mut gehangen. Und als der weg war, schenkte Gott einen wunderbaren Sieg an diesem Tag für sein Volk. Leute, was war an diesem David anders als bei den restlichen Israeliten? Das müssen wir uns fragen. Sie alle waren das Volk des lebendigen Gottes. Wie gesagt, kannten sie alle die Geschichten, die vielen Zeichen und Wunder, die ihr Gott schon gewirkt hatte in ihrer Mitte. Gar nicht so lange her gewesen. Für uns ja viel länger her. Für die war es noch gar nicht so lange her. Ja, hat das Schilfmeer für sie geteilt, die Ägypter alle drin ertränkt. Hat sie 40 Jahre lang übernatürlich mit Essen und Trinken versorgt in der Wüste. Seine Gegenwart war da am Tag in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Ich versuche mir das immer bildlich vorzustellen. Am Tag die Wolkensäule wird schon imposant gewesen sein, aber in der Nacht die Feuersäule, weithin sichtbar. Kennen wir ja auch aus den Geschichten, ja, dass die Völker außenherum das gesehen hatten, was da los ist und mitgekriegt haben, was ihr Gott für sie gemacht hat. Und dann kam Josua und Gott lässt die Mauern einstürzen von dieser großen Stadt von Jericho, nur weil die, was haben sie gemacht? Still außen rumgelaufen und dann haben sie laut geschrien. Und das soll gereicht haben, oder? Aber so war das. So hat Gott ihnen gezeigt, hey Leute, ich bin bei euch, nicht ihr seid, ich bin es, der für euch kämpft. Ja? Und die haben Siege über Siege gegen meistens viel stärkere Gegner errungen. Gerade in der Landeinnahme. Und der Riese Goliath hat bewirkt, nur durch dem, dass er sich vor sie gestellt hat und Lügen ihnen aufgetischt hat, dass sie das alles vergessen haben, dass sie ihren Gott vergessen haben. Wie geht's dir in deinem Alter? Wie schnell vergisst du deinen Gott? Bei welchen Riesen vergisst du deinen Gott? Oder vielleicht dachten die damals ja auch und wir vielleicht heute auch, an einen Simson, als sie da am Kampfplatz waren, wenn sie so einen bräuchten wir jetzt, oder? Der müsste für uns kämpfen. Wir brauchen einen, der die Sache für uns erledigt. Darauf haben die alle gewartet. Einer soll es für uns richten. Wenn der für mich betet, wenn ich bei der Veranstaltung bin und der mir die oder die mir die Hände auflegt, dann klärt sich alles. Oder? Alle dachten damals so. Nur einer nicht. Nur der David nicht. Was war an David so Besonderes? Oder was zeichnete ihn aus? Oder besser gesagt, wer zeichnete ihn aus? Geht ja um noch eine Person. Ich meine, wer ein wenig mehr Licht in die Sache zu bringen, schauen wir mal ein Kapitel vorne rein in die Berufungsgeschichte von David. Die ist echt super interessant, so die Biografien der Menschen, da können wir echt viel davon lernen. Wie gesagt, ein Kapitel weiter vorne, Kapitel 16. Samuel, der Prophet, war von Gott beauftragt, nach Bethlehem zu gehen. Dort hat die Familie gewohnt von David. Und er hat gesagt, geh in das Haus von Isai, von seinen Söhnen habe ich einen erwählt. Saul hatte er ja verworfen, der wird König werden. An dem habe ich Freude. Ja? Und dazu müssen wir ein bisschen wissen, dass der Samuel ein Saul-Fan war. Also der war, wie gesagt, der hat sich auch beeindrucken lassen. Auch dieser Prophet hat sich beeindrucken lassen von Äußerlichkeiten. Das geht uns manchmal auch so, ihr Lieben. Ja? Und als der Samuel in die Familie hineinkam und sah den ältesten Sohn, den Eliab, der auch groß war, auch ein Kopf größer wie alle anderen, hat er gedacht, oh, das ist bestimmt der, den Gott rausgesucht hat. Und da hinein spricht jetzt unser Vers. Und der Herr sagte zu Samuel, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ihr Lieben, für Gott ist es nicht so entscheidend, wie du aussiehst, wie groß du bist, wie klein du bist, wie klug oder wie auch immer du dich einschätzt, wie du dastehst, was du gelernt hast, was du schon erreicht hast, wie groß dein Bankkonto ist, was für Auto du fährst, was für Klamotten du trägst. Das ist alles nicht entscheidend für Gott. Nicht entscheidend. Er schaut immer ins Herz, wie unser Herz beschaffen ist, mit was es gefüllt ist, mit welchen Glaubensinhalten es sich beschäftigt, was da zugelassen wird, was da hineinkommt und was wieder herauskommt. Das ist für unseren Gott entscheidend. Das ist immer für Gott entscheidend, unser Herz. Also wie gesagt, das müssen wir wissen. In unserer Gesellschaft ist das genauso, wie die Bibel hier sagt. Wir Menschen schauen zuerst auf das, was vor Augen ist. Das ist so. Das ist auch menschlich. Das ist jetzt gar nicht, sage ich mal, erstmal falsch. Das ist einfach so. Aber wir dürfen lernen, dass Gott anders tickt und dürfen von ihm lernen, was wirklich wichtig ist. Was im Kern wichtig ist. Ich sage euch, wenn es in unserem Herzen oder wenn unser Herz passt, kann Gott mit jedem von uns Geschichte schreiben. Egal wie deine Umstände sind. Egal wo du drin steckst. Egal wie du drauf bist. Jung, alt, ist egal. Mehr als auf alles andere, sagt die Bibel, achte auf dein Herz, denn daraus erwächst, daraus quillt das Leben. Daraus kannst du dein Leben so gestalten, dass Gott mit dir Geschichte schreiben kann. Wisst ihr, David war nicht perfekt. Er ist nicht das Paradevorbild, wirklich nicht. Gut, das war jetzt in jungen Jahren hier, ne? Aber wir wissen, wir kennen seine Biografie und Gott wusste das ja auch, was da mit ihm noch alles auf ihn zukommt. Und trotzdem hat er ihn erwählt. Ja? Er wird ja der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Warum wird er das genannt? Der Mann nach dem Herzen Gottes wird er genannt, weil er ein bußfertiges Herz hatte. Das war der einzige Grund. Er war bußfertig. Manchmal mit Anschub. Ja, aber er bewahrte sich irgendwie ein bußfertiges Herz. Und das machte ihn zu diesem Mann nach dem Herzen Gottes. Aber es war ja noch mehr Besonderes an ihm. Und das sehen wir in Vers 13. Und Leute, ich glaube, das ist entscheidend und da will ich auch drauf hinaus heute Morgen. Von seiner Jugend auf kam das in sein Leben oder kam die dritte Person in sein Leben hinein. Als er dann in seine Familie kam, es mussten ja alle 7 Söhne zu Samuel hin, vom Ältesten bis zum Vorletzten. Und der Isai hatte ja den David, selbst sein Baba, also vielleicht auch das nochmal, selbst wenn dich deine Eltern nicht auf dem Schirm hatten, macht gar nichts. Ja? David war von seiner, wurde nicht gesehen, er wurde zum Schafhirten. Als die Feier hier war mit Samuel, dieses Opferfest, die haben ihn nicht mal heimgeholt. Die haben gesagt, du kannst draußen weiter Schafe hüten. Wir feiern hier. Ja? Und der Samuel wollte von dem Größten bis zum Vorletzten, hat er gedacht, einer von denen, keiner war's. Und dann hat er gesagt, naja, Gott hat sagt immer, nein, das sind sie nicht. Hast du nicht vielleicht noch einen Sohn? Zu Isai. Und der Isai, na Moment mal, da ist noch einer, aber der ist eigentlich gar nicht hier beim Feiern. Und dann sagt Samuel, Cut hier, keiner setzt sich, nichts wird gegessen, nichts getrunken, bevor David nicht da ist, bevor der letzte Sohn nicht da ist, holt ihn. Und als der reinkam, sagt Gott sofort zu Samuel, das ist er, den Salbe. Das ist der, wo ich im Herzen das gefunden habe, was passend ist, Leute. Da ist ein Herz, das sich mir öffnet, das bereit ist, Veränderung zuzulassen, das bereit ist, mich hineinzulassen, ein Herz, mit dem ich vorwärts gehen kann. Ja, und Samuel war natürlich, Gott sei Dank, so sensibel. Da steht, Samuel nahm das Horn mit dem Öl, goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Und dann kommt's. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. David war ein Mann voll Heiligen Geistes. Und das hat den Unterschied gemacht, schon in seiner Jugend, Leute. Das macht den Unterschied. Das hat ihn Goliath anders sehen lassen wie den ganzen Rest vom Volk Gottes. Anders sehen lassen wie König Saul. Das hat ihn hören lassen, was Gott über diesen Mann, über diesen Riesen sagt. Das hat ihn hören lassen, was Gott vorhat, welchen Sieg er schenken will, was die anderen alle nicht sehen und nicht hören konnten. Das konnte der Heilige Geist in sein Herz hineinlegen. Und die Bibel sagt, und jetzt machen wir einen kleinen Schwenk ins Neue Testament hinein, im Epheserbrief. ist nur eine von etlichen Stellen, wo die Bibel das Volk Gottes, das neutestamentliche Volk Gottes, ermutigt, ermahnt und sagt, hey, hier ist Luther schreibt, sauft euch nicht voll Wein. Und da könnten wir alles Mögliche jetzt einsetzen, womit wir das Herz füllen können. Ob das jetzt hier Alkohol ist oder andere Dinge, die als Ersatz irgendwie dienen können. Ja, oder ob das, keine Ahnung, alle möglichen Medien sind, aus denen heraus wir füllen, Nachrichten, Sonstiges. Ja, oder ob das Sorgen sind, die uns füllen wollen und wo wir zulassen, dass sie in unser Herz kommen und unser Herz voll machen, damit nichts mehr anderes hineinpasst. Ob sonstige Angebote sind, ob es trübe Gedanken sind, die dich beschäftigen, egal was es ist, die Bibel sagt, wer nicht voll davon, daraus folgt nur ein unordentliches oder ein ängstliches Wesen, je nachdem, was es ist, was du hineinlässt, sondern er macht ein Gegenangebot, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Werdet voll Heiligen Geistes. Er ist der, der die Kraft, die Freude, den Frieden, die Weisheit, alles, was du benötigst, um deinen Alltag so zu gestalten, dass es mit Gott, sag ich mal, am ehesten kompatibel ist, mit seinem Willen am ehesten übereinstimmt, das wirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir uns von ihm füllen lassen. Werd auch nicht voll von Bitterkeit oder Unvergebenheit. All das behindert den Heiligen Geist. Hab ja schon manchmal euch chinesisches Sprichwort gesagt, das ist wirklich wahr. Ja, die sagen, nichts ist schwerer zu füllen als ein volles Gefäß. Ist doch klar, wenn dein Herz voll ist mit allen möglichen Dingen. Manchmal sind es auch vermeintlich wichtige Dinge. Ja, wo wir denken, aber da muss ich mich doch kümmern und da muss ich mich doch drum sorgen und da muss ich doch drauf aufpassen und gucken und sehen. Mag ja sein, aber das wirklich Wichtige, das, was wirklich zählt und wo du dann auch heraus das andere klären kannst, ist das, dass dein Herz und dein Leben, dein Geist, deine Seele, dein Körper voll ist vom Heiligen Geist. Darauf musst du Acht haben. Achte darauf, was in dein Herz hineinkommt zuallererst. Ja? Werde von Heiligen Geistes. Wir brauchen ihn und seine Kraft doch mehr denn je. Ihr Leute, das Leben ist kräftezehrend, oder? Vieles, ja fast alles, würde ich sagen, ist so schnelllebig geworden. Auch junge Leute höre ich sagen, sie kommen mit den ganzen Angeboten, mit dem, was so alles auf sie einströmt, wie schnell die Entwicklung ist, gar nicht mehr mit. Man kann gar nicht alles beobachten, alles hören, alles sehen. Es ist so eine Fülle, die uns absolut überfordert, wenn wir da nicht aufpassen würden. Und die Bibel sagt, wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir werden seine Zeugen sein mit seiner Hilfe in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis nach Kulmbach hinein. Und da, wo du wohnst, in deine Familie, in deine Schule, auf deinen Arbeitsplatz, in deine Beziehungen hinein, da sollst du Zeuge sein für Jesus, sollst du ein Botschafter an seiner Stadt sein. Die Bibel bestätigt uns das schon lange, lange vorher durch Hesekiel, dass Gott das so geplant hat und dass ihm das wichtig ist. Er hat gesagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Harte aus Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Er will das. Du musst ihn auch nicht überzeugen. Du musst nicht bitteln und betteln und meinen, Gott hier Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Gott das macht. Du kannst auch nicht erst irgendwie besser werden oder heiliger werden. Du musst nur gucken, dass Platz in deinem Herzen ist. Das ist das alles Entscheidende. Gott, von Gottes Seite ist das Klärchen. Da hat er ein Häkchen drunter gemacht. Und er hat so viel, wenn wir das jetzt mal wollen und bei dem Bild bleiben will, so viel Heiligen Geist. Ja, das reicht nicht nur, um uns gerade so aufzufüllen, sondern er sagt, Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen, von euren Körpern zu den Menschen um euch herum. Und das hat er gesagt von dem Geist, den er uns geben will. Ströme. Also er hat gesagt, ich habe so viel, ihr könnt mich nicht ausleeren, ihr könnt mich nicht leer schöpfen, ihr könnt mich nicht leer machen. Mein Geist ist unerschöpflich. Da ist so eine Fülle da, das reicht immer und für alle Ewigkeit. Halleluja. Im Römerbrief geht er da noch weiter und warnt uns, wenn wir das nicht so machen, wird uns unsere alte menschliche Natur wieder bestimmen. Oder weiterhin bestimmen, wie vor der Bekehrung, wie bevor du zu Jesus kamst. Wenn du da nicht aufpasst. Er sagt in Vers 13 in Kapitel 8, denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Wir dürfen rufen, sagt er, Abba, lieber Vater. Der Geist Gottes bestätigt uns das, dass wir Kinder Gottes sind. Und an Timotheus schreibt er seelsorgerlich an diesen jungen Mann, der hier wohl auch mal eingeknickt ist und an seinem Dienst zu scheitern drohte. Das kann es geben, dass wir auch in unserem Dienst an Grenzen stoßen, wenn wir nicht aufpassen, dass wir immer wieder auch als die hier vielleicht irgendwie einen Dienst nochmal in spezieller Weise haben, dass auch wir gucken müssen, dass wir immer wieder andocken an Gott und uns vom Heiligen Geist füllen lassen müssen. Und an Timotheus schreibt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Und dann kommt's, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich weiß nicht, welchen Lügen du gerade glaubst, welche Riesen vor dir stehen. Aber es kann, haben wir gesehen, ganz schnell gehen, dass wir die Hosen voll haben und vergessen, mit welchem Gott wir unterwegs sind. Ja, das kann ganz schnell passieren. Das ist gar nicht das Problem. Aber wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind, wer unsere und was unsere Identität ist, Leute. Und wir sollten es den David gleich tun. David ist nicht hergegangen und hat sich ans Telefon gehängt und versucht sein, Gott anzurufen und ihn zu informieren, wie schlimm doch die Situation ist, wie groß der Goliath ist. Oder hat er das gemacht? Hat er das Gespräch mit seinem Gott gesucht und gesagt, Herr, so schlimm die Situation. Die Diagnose ist so krass. Das ist nicht, dass wir das nicht dürften. Aber in der Situation, in der er jetzt stand, wo Gott ihn gebrauchen wollte, was hat er gemacht? Er hat nicht Gott informiert, wie groß Goliath ist. Er hat Goliath informiert, wie groß sein Gott ist. Ja? Und es ist entscheidend an der Stelle. Eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, immer entscheidend. Die Bibel lehrt uns, wir sollen zu den Berg sprechen. Heb dich weg. Das müssen wir nicht Gott sagen, müssen wir nicht unseren König Jesus sagen. Jesus, kümmere dich mal um den Goliath. Kümmere dich mal um den Berg. Jesus sagt, mach du mal. Ich bin informiert über die Situation. Ich habe alles vorbereitet, dass du das handeln kannst. Dass du da durch kannst durch die Situation. Dass du diesen Riesen besiegen kannst. Sag ihm mal, dass ich bei dir bin. Informier ihn mal darüber. Sag ihm die Wahrheit. Das wird dir gut tun, wird dich motivieren, wird den Menschen um dich herum gut tun und es wird dir den Sieg schenken. Halleluja. Eins will ich uns noch sagen, bevor ich noch eine kleine Gebetszeit möchte mit euch. Gott will durch die Schwachen mächtig sein. Leute. Du musst nicht ein verkappter Goliath sein. Ja? Also du musst nicht äußerlich was darstellen. Paulus hat erkannt und hat sich das von Gott sagen lassen. Zudem hat er mal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also es reicht, ich habe dich berufen, ich habe dich befähigt. Das ist gut. Mehr brauchst du nicht. Ich weiß schon, wen ich mich mit dir geholt habe. Ich weiß, wie du bist. Ich weiß, wie du tickst. Ich kenne dich von Kopf bis Fuß. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt nicht, dass du ein Waschlappen sein sollst, ein Fußabtreter sein sollst. Überhaupt nicht. Aber es braucht eine Herzenseinstellung, die weiß, ohne meinen Gott kann ich, egal wie ich gerade drauf bin, nichts tun. Es braucht eine Herzenshaltung, eine demütige Haltung, die sagt, getrennt von meinem Gott, ohne ihn, kriege ich nicht mal früh einen Fuß aus dem Bett. Das ist so, Leute. Die Welt da draußen lebt nur so, als wäre es anders. Kein Mensch könnte einen kleinen Finger bewegen, wenn Gott nicht jeden Tag diesen über 7 Milliarden Go geben würde. Das ist die Realität. Das ist die Wahrheit, in der wir stehen. Und mit diesem Gott sind wir unterwegs. Bin ich unterwegs, bist du unterwegs, hoffentlich. Mit ihm stehe ich jeden Morgen auf. Mit ihm versuche ich, meinen Tag zu gestalten, meine Woche zu gestalten. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so toll. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, wer mein Gott ist. Meine Seele, vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Hat auch David geschrieben. Ja? Weil er Phasen im Leben gehabt hatte, wo er zu Tode betrübt war auch. Wo er vor diesem Saul dann noch flüchten musste und so weiter. Schaut mal rein. Schaut euch mal die Geschichte von David an. Und ich frage uns nochmal, wozu brauchst du gerade Kraft? In welcher Herausforderung steckst du? Wie sieht dein Goliath aus? Magst wie David. Gott musst du nicht informieren. Jesus musst du nicht informieren. Er weiß schon alles. Magst wie David. Und sprich zu deinem Riesen, sprich zu dem Berg und sag ihm, dass du mit dem lebendigen Gott unterwegs bist, dass dein Gott der Herr der Herrscher ist, der alle Macht hat, im Himmel und auch auf der Erde. Amen. Halleluja.